Grenzenlos hören, Bayern 2. Theo Logik über Gott und die Welt. Jeden Montag ab 21 Uhr.
Geh sterben oder die beste Erstaufnahme ist das Mittelmeer. Das sind nur zwei Beispiele für Hass. Hass, der tagtäglich vor allem im Netz verbreitet wird, auch Hate Speech genannt. In Theologik wollen wir heute Abend diesem menschenverachtenden Phänomen etwas auf die Spur kommen und fragen, was tun, wenn Worte und Bilder gezielt als Waffe verwendet werden. Durch die Sendung begleitet sie Karin Wendlinger. Guten Abend. Netzteufel heißt ein Projekt, das menschenfeindliche Aussagen im Namen des christlichen Glaubens analysiert. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie gleich. Und mit Lisi Meyer, der Bundesvorsitzenden vom Bund katholischer Jugend, sprechen wir über Gegenstrategien. Denn so viel ist klar, fast alle jungen Internetnutzer sind schon auf Hasskommentare im Netz gestoßen. Dort scheint die Hemmschwelle besonders niedrig zu sein, was vor allem rechtsextreme oder populistische Gruppierungen und Parteien nutzen. Doch was kommt nach den Empörungswellen und wie reagieren Werteinstitutionen wie die Kirchen auf Menschen, die solche Aussagen ins Netz kippen und die sich Christ oder Christin nennen? Auch das ein Thema in Theologik. Neben Geflüchteten sind Juden häufig die Zielscheibe von Hasskommentaren. Das effektivste Mittel dagegen ist Aufklärung, sagt die Gründerin von Hagalil, dem größten jüdischen Online-Portal in Deutschland. Wir stellen es vor. Von unmenschlichen Methoden erzählt auch der Dokumentarfilm Kopf, Herz, Tisch. Darin berichten Zeitzeugen über ihre Erfahrungen in den evangelischen Kinderheimen der Nachkriegszeit.
Theo, Thema.
Hassrede oder Hate Speech lässt sich immer auch als Verkürzung charakterisieren, Verkürzung von Tatsachen. Eine solche Verknappung ist aber nicht erst mit dem Internet in die Welt gekommen, sondern sie ist auch ein Teil christlicher und kirchlicher Geschichte. Es verwundert deshalb nicht, dass sich Hate Speech durchaus in Online-Portalen findet, die sich christlich nennen. Dagegen will jetzt das Projekt Netzteufel der Evangelischen Akademie in Berlin vorgehen, das unter anderem vom Bundesfamilienministerium finanziert wird und kürzlich erste Zwischenergebnisse veröffentlicht hat.
Der Islam bedroht uns. Homosexualität bedroht Gottes Ordnung. Flüchtlinge unterwandern das Sozialsystem. Der Genderwahnsinn ist reine Ideologie. Wir leben in einer Meinungsdiktatur.
Fünf Sätze, die allesamt ein Gefühl vermitteln. Wir werden bedroht. Auf diesen gemeinsamen Nenner lassen sich die Behauptungen bringen, die Timo Fersemann mit seinen Kollegen auf Internetseiten ausfindig gemacht hat. Seit Oktober 2017 hat der evangelische Theologe für das Projekt Netzteufel von der Evangelischen Akademie Berlin Internetseiten und Kommentarspalten analysiert. Ausgangspunkt waren Hassmails an zwei evangelische Bischöfe. Daraus hat er mit seinen Kollegen Seminare für Mitarbeiter in der kirchlichen Pressearbeit und für Jugendliche entwickelt.
Ein Seminar im September wollen wir darauf aufbauen und ausgehend von unserer Analyse toxische Narrative, die wir identifiziert haben, nehmen und gemeinsam theologisieren auf dieser Veranstaltung, was gibt es eigentlich an theologische Punkte, die dem Ganzen widerstehen können.
Timo Fersemann spricht von toxischen Narrativen. Toxisch, weil diese Lesarten die Diskussionskultur vergiften würden. Gefunden hat er diese Narrative unter anderem auf der Facebook-Seite der Christen in der AfD. Die reagieren prompt. Joachim Kuhs, Sprecher der Bundesvereinigung.
Wir als Christen in der AfD haben auf unserer Webseite noch nie irgendetwas veröffentlicht, von uns aus jetzt irgendwelche Mitteilungen, wo ich mich schämen müsste oder wo ich sagen würde, das wäre in irgendeiner Form toxisch oder menschenfeindlich oder eine Hate Speech.
Auf ihrer Facebook-Seite hat die Bundesvereinigung Christen in der AfD am 10. Juni ein Video geteilt, auf dem ein Muslim vor dem Ulmer Münster betet. Mit dem Kommentar:
Ein Moslem betet demonstrativ am Ulmer Münster. Bewusste Provokation?
Joachim Kuhs von der Bundesvereinigung betont, das sei von einzelnen Kollegen gemacht worden. Stil der Bundesvereinigung sei das nicht. Er habe die Kollegen darauf angesprochen. Hasssprache könne er in den Posts aber nicht erkennen. Timo Fersemann vom Projekt Netzteufel hält dagegen, Hate Speech, also mitunter rassistische oder homofeindliche Sprache, werde nicht immer offensichtlich formuliert. Häufig geschehe dies indirekt und unter dem Deckmantel scheinbar rationaler Argumentation. Offline, also in der direkten Gemeindearbeit, habe sich die evangelische Kirche immer viel mit Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschäftigt, wie Timo Fersemann vom Projekt Netzteufel erklärt.
Und irgendwann kam das Thema auf, warum gibt es eigentlich keine Reaktion von Kirche gegen den Hass, gegen die Menschenfeindlichkeit, die wir online beobachten.
Denn verbreitet würden diese Narrative nicht nur von Parteien, sondern auch auf sich christlich bezeichnenden Online-Portalen wie CutNet oder bei der Agentur IDEA. Roland Noé, Chefredakteur von CutNet, antwortet auf die Bitte um eine Stellungnahme zum Projekt Netzteufel schriftlich.
Diesen Unsinn werden wir nicht weiter kommentieren.
Das Projekt Netzteufel möchte weit mehr als einzelne Seiten untersuchen. Die Analyse sei nur ein Teil des längerfristig angelegten Projekts, wie Timo Fersemann erläutert. In einem weiteren Schritt solle die christliche Öffentlichkeit sensibilisiert werden. Dazu wolle man vor allem auf die Jugend zugehen, aber auch auf Gläubige, die sich noch gar nicht so sehr im Internet bewegen.
Grundsätzlich muss es darum gehen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und inhaltlich und theologisch fundiert uns dort weiterentwickeln, weiterbilden, sowohl auf der Vermittlungsebene als auch der inhaltlichen Ebene. Aber es muss auch darüber hinausgehen. Wir müssen selber positiven Inhalt im Netz haben, positive Zugänge zur Digitalität.
Hope Speech statt Hate Speech, also Hoffnung statt Hass, bringt Timo Fersemann das Ziel des Projekts auf den Punkt. Liane Bednarz hält es für einen sehr wichtigen Schritt. Die Publizistin hat kürzlich in ihrem Buch Die Angstprediger beschrieben, wie, so schreibt sie, rechte Christen Gesellschaft und Kirche unterwandern. Sie kennt die Szene in christlich-rechten Kreisen sehr genau. Wie dort diskutiert werde, sei alles andere als christlich.
Beispielsweise in der Flüchtlingsfrage, das geht ja sogar so weit, dass also wirklich massiv Stimmung gemacht wird gegen muslimische Flüchtlinge und dann auch zum Beispiel theologisch der Begriff der Nächstenliebe so umgedeutet wird, dass der Nächste örtlich interpretiert wird, sodass halt zum Beispiel syrische Flüchtlinge von vornherein nicht darunter fallen, sondern als Fernste etikettiert werden.
Das Projekt Netzteufel hält die Juristin Liane Bednarz deshalb für wegweisend. Mit den toxischen Narrativen habe man genau die Behauptungen identifiziert, die den Diskurs auf Seiten vergiften würden, die sich als christlich bezeichnen. Andere Landeskirchen oder Bistümer sollten sich ein Beispiel an dem Projekt nehmen.
Weil natürlich die Aufgabe von Kirche auch darin besteht, nicht zuzuschauen, wenn sich gerade Christen toxische Narrative zu eigen machen und diese aktiv verbreiten. Da ist es ja die Aufgabe von Christen, auch gegenzuhalten.
Insgesamt hat sie den Eindruck, Kirchen und Geistliche seien überfordert mit der Stimmungsmache, offline wie online. Das Projekt Netzteufel sei deshalb ein guter Anfang, dem Hass im Netz etwas entgegenzusetzen. Finanziert wird das Projekt unter anderem vom Bundesfamilienministerium und der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Das Projekt Netzteufel, mit dem Kirchen gegen Hate Speech im Netz vorgehen. Veronika Wawacek hat es vorgestellt. Und nach Love and Hate, der US-amerikanischen Sängerin Dacha Bridges, fragen wir Lisi Meyer, welche Strategien der Bund der deutschen katholischen Jugend seinen Mitgliedern an die Hand gibt, um sich gegen Hass im Netz zu wappnen.
Love, hate and wanting. No one ever hears a warning. Oh, love keeps on hurt if you can't find the way to make it right. Come, come, it's a yearning. What from a higher learning?
Sie hören Theologik, die Sendung über Gott und die Welt, immer montags zwischen 21 und 22 Uhr hier auf Bayern 2. Über 660.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 28 Jahren vertritt der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ. Damit ist er bundesweit der größte Dachverband katholischer Kinder- und Jugendverbände. Lisi Meyer leitet den Bundesverband seit mittlerweile 6 Jahren mit. Frau Meyer, repräsentative Umfragen zeigen, dass nahezu fast jeder Jugendliche hierzulande Hass im Netz gelesen oder sogar selbst erlebt hat. Von welchen Erfahrungen berichten denn die BDKJ-Mitglieder?
Hate Speech spielt eine große Rolle auf alle Fälle im Leben von jungen Menschen oder im Alltag von Kindern und Jugendlichen und ist deshalb natürlich für uns und bei uns im Jugendverband auch Thema. Wir erleben das in unterschiedlichen Kontexten. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir gerade sehen, dass junge Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten, aufgrund von Religion, von auch Geschlecht sozusagen Hate Speech immer wieder erleben. Es ist ja schon so, dass Hate Speech überwiegend Frauen und Mädchen, religiöse und ethnische Minderheiten und LGBTIQ-Menschen betrifft. Und wir da schon merken, dass junge Menschen uns immer wieder berichten von Übergriffen, die sie über Hate Speech erleben oder Hasskommentare erleben. Und müssen uns deshalb natürlich auch damit auseinandersetzen, wie können wir Kinder und Jugendliche stark machen in unseren Verbänden und in unseren Strukturen, damit sie wissen, wie sie mit Hate Speech umgehen können, wenn sie beispielsweise einen Hasskommentar erleben oder sehen.
Wie reagieren Sie denn als BDKJ, wenn Sie davon hören, dass Kinder und Jugendliche davon berichten, dass sie selbst Opfer von Hate Speech geworden sind?
Zum einen ist es ja so, dass wir als Dachverband die Jugendverbände vertreten. Das heißt, in erster Linie berichten das Kinder und Jugendliche ja in ihrem Nahraum, also in dem Verband vor Ort, in der Gruppenstunde vor Ort. Da ist es für uns eher die Aufgabe als Dachverband, unseren Strukturen nochmal mitzugeben, wie man mit Hate Speech umgehen kann, was gute Beratungsstellen sind, an die sie sich wenden können, wenn ein Fall passiert. Grundsätzlich ist total wichtig, und das geben wir auch immer in unsere Strukturen rein, dass man das ernst nehmen muss. Also wir nehmen Hate Speech ernst, das vermitteln wir eben auch den Betroffenen und müssen sozusagen da auch nochmal deutlich machen, dass das ja auch ganz konkrete Auswirkungen darüber hinaus hat für das Leben von Kindern und Jugendlichen.
Sie sagten, wir nehmen das ernst, das geben wir in unsere Strukturen. Was muss ich mir denn da konkret drunter vorstellen?
Naja, wir erleben also gerade als Verband 3 verschiedene Formen von Hate Speech. Also auf der einen Seite erleben wir es als katholischer Kinder- und Jugendverband oft, dass man aus dem kirchlichen Kontext Hate Speech Erfahrungen macht. Das heißt, es gibt Beleidigungen, dass einem das Katholischsein abgesprochen wird, wenn man bestimmte Positionen als katholischer Kinder- und Jugendverband veröffentlicht. Zum Beispiel, als wir für die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften eingetreten sind, wurden wir von Trollen begleitet sozusagen in unseren Netzaktivitäten mehrere Wochen lang. Und mein Kollege, mein damaliger, wurde als Homo-Lobby ist bezeichnet und es wurde sehr stark geteilt, auch nochmal auf rechtskonservativen katholischen Seiten. Wir erleben aber auch natürlich Hate Speech aus dem antikirchlichen Bereich, also dass sozusagen unsere Gruppen oder wir selbst auch nochmal eher aus dem Zusammenhang herausgelöst, dezidiert mit Vergleichen zu Kreuzzügen oder Ähnlichem verglichen werden. Und das steht aber interessanterweise oft auch in einem Kontext mit Hate Speech aus dem politischen Raum, also dass wir aufgrund unserer Positionen für Vielfalt, für Geflüchtete, für emanzipierte oder feministische Aktivitäten angegriffen werden. Am stärksten haben wir das beispielsweise zuletzt erlebt, wie wir uns nochmal eingesetzt hatten, die AfD nicht auf den Katholikentag einzuladen und haben dort dann im Nachgang auch sehr viel Hass im Netz erlebt, viele E-Mails bekommen, waren auf vielen Seiten dann nochmal, die klar dem sehr rechtsextremen Bereich zuzuordnen sind, zu finden und hatten dort auch viele Artikel über den BDKJ. Und das sind die drei verschiedenen Arten, die wir als Verbände nochmal am stärksten mitbekommen, als Verband. Aber für junge Menschen ist es natürlich ganz oft so, dass die auch ganz stark persönlich angegriffen werden, aber dann natürlich auch vielleicht aufgrund von Äußerungen, die sie treffen, aufgrund der Gruppe, der sie zugehörig sind, aufgrund ihres Aussehens etc. Und für uns ist es immer wichtig, dass wir unsere Strukturen dann auch stark machen und dann schauen, welche verschiedenen Möglichkeiten haben unsere Strukturen auch nochmal zu agieren.
Genau, welche Möglichkeiten haben Sie denn zu agieren? Gehen Sie denn konkret auf diese Hassrede im Netz ein? Argumentieren Sie, ignorieren Sie oder was ist denn da Ihr Vorgehen?
Erstens ist es so, dass es uns ganz oft um die lesenden Dritten auch gehen muss. Also deshalb ist ein Dagegenargumentieren zunächst mal, wenn ein Argument kommt, auch richtig. Die Frage ist ja immer, es ist nicht immer sofort erkennbar. Ist es jetzt ein Hasskommentar, der bewusst so gewählt ist? Ist es eine Formulierung, die von jemandem getroffen worden ist, die vielleicht aus einem Überschwang heraus so geschrieben worden ist? Also da gibt es ja auch eine Grauzone. Deshalb ist es für uns erstmal auch immer wichtig, dass wir sozusagen in den Blick nehmen, was könnte bei einem lesenden Dritten denn auch ankommen? Also es geht nicht nur darum, das Gegenüber vielleicht zu überzeugen oder nochmal ein gutes Argument zu bringen, um nur das Gegenüber zu überzeugen, sondern man muss sich natürlich auch immer überlegen, dass viele andere mitlesen. Und deshalb ist das Dagegenargumentieren ein möglicher Schritt, der aber eben dann nicht mehr wirkt, wenn wir es mit Leuten zu tun haben, die ganz klar darauf ausgerichtet sind, eben diese Hassrede auch weit zu setzen.
Die sind deshalb, ja auch nicht dialogfähig oder nicht bereit, sich auf einen Dialog einzulassen.
Genau, und wenn man das auch nochmal merkt, dann gilt für uns immer die Regel Don't feed the troll. Also dann muss man sich nochmal überlegen, wir verweisen auf unsere Netiquette, die wir beschrieben haben, wo man sozusagen auch immer darauf zurückgehen kann, wo wir deutlich machen, dass wir Kommentare dann löschen, verbergen oder auch anzeigen, wenn sie nicht nur gegen unsere Netiquette, sondern auch gegen geltendes Recht verstößt. Und damit ist nämlich ganz klar, ab einem gewissen Punkt darf man sich nicht mehr provozieren lassen. Also das heißt, wenn bestimmte menschenfeindliche Äußerungen kommen, wenn es klar auch in einen rechtlichen Grenzbereich geht, dass man dann auch entsprechend reagiert und agiert. Und eben das Anzeigen, das komplette Sperren, das ist auch in unserer Netiquette beschrieben. Das behalten wir uns eben auch vor und haben diese Netiquette für unseren Umgang im Netz auch in unseren Strukturen bereitgestellt. Und damit sieht auch das Gegenüber, dass man es natürlich mit einer, sage ich mal, einer gewissen Professionalität, einer Struktur auch zu tun hat.
Diese Professionalität, die setzt ja auch Schlüsselqualifikationen bei Kindern und Jugendlichen voraus, die sie ja präventiv in den Gruppenstunden, in ihrer Gruppenarbeit als Dachverband erarbeiten müssen. Von welchen Schlüsselqualifikationen reden wir da, die Sie den Kindern und Jugendlichen mit an die Hand nehmen?
Zum einen ist es so, dass in den Gruppenstunden, in der Jugendarbeit vor Ort lernen Kinder und Jugendliche, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Sie erleben Selbstwirksamkeit, weil sie gemeinsam als Gruppe Entscheidungen aushandeln. Aber sie lernen vor allem, dass ich oft Kompromisse schließen muss und dass ich sozusagen auch bestimmte Kompromisse eingehen muss. Also das heißt, wir machen junge Menschen in unseren Strukturen durch das Demokratieerleben auch stark für eine Demokratie. Und sie wissen dann sozusagen auch, was sind demokratische Grundregeln, wie gehe ich miteinander um in unserer Demokratie und lernen das auch auf einer christlichen Wertebasis zunächst auch kennen. Die andere Seite der Medaille ist auch immer, dass wir unsere Jugendlichen stark machen müssen, im Netz zu agieren und Handwerkszeug an die Hand zu bekommen, vor allem aber auch Möglichkeiten, wie sie auf Beratungsstrukturen zurückgreifen können und sich nicht scheuen, im Notfall beispielsweise eine Anzeige zu erstatten.
Also eine digitale Mündigkeit, die Sie ihnen beibringen.
Genau, digitale Mündigkeit spielt da eben eine große Rolle. Und ich würde schon sagen, dass das ein Punkt ist, denn Jugendliche, weil sie in den Gruppen vor Ort sich ja erstmal selbst organisieren und dort katholische Jugendverbandsarbeit leben und dadurch auch die Alltagswirklichkeit von jungen Menschen eine ganz große Rolle spielt, dass genau diese Themen da auch eine Rolle spielen und reinkommen in die Gruppe und deshalb auch entsprechend Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, die junge Menschen einfach empowern müssen, damit sie digital mündig werden.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der versteht sich ja auch als eine Interessenvertretung von Jugendlichen und ist ja damit auch sehr politisch tätig. Welche Jugendpolitik ist denn Ihrer Ansicht nach heute gefragt, damit Rechtsextremismus und Populismus erst gar nicht um sich greifen können?
Ich glaube, dass es eben wichtig ist, fernab von Projekten gerade diese Strukturen auch nochmal zu stärken und zu stützen. Was aus meiner Perspektive auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, ist auf alle Fälle, dass man Strukturen, auf die dann junge Menschen mit ihren Erfahrungen auch nochmal stoßen können, also beispielsweise die Exekutive, die auch nochmal entsprechend geschult werden muss. Also wir erleben nämlich schon auch oder wir bekommen das auch oft zurückgespiegelt, dass man sich da von Seiten der Polizei oder Gerichten vielleicht auch manchmal nicht so gut auskennt in diesen Kontexten. Deshalb vielleicht eine Anzeige zunächst nicht ganz so ernst genommen wird. Also da braucht es nicht nur Spezialistinnen und Spezialisten bei der Polizei, die sich dann explizit um digitale Verbrechen kümmern, sondern das muss auch in der Grundausbildung viel stärker nochmal verankert werden, damit sozusagen der oder die Betroffene von Anfang an auch entsprechend ernst genommen wird. Und ich glaube, dass wir gerade nochmal sehen im Kontext von, wie junge Menschen sozusagen auch mit rechter Gewalt oder rechten Gewalterfahrungen auch in unterschiedlichen Kontexten berichten, dass es eben sehr wichtig ist, die Beratungsstrukturen auch entsprechend auszubauen. Wir sind Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, die auch ein mobiles Beratungsnetzwerk zur Verfügung stellen. Und wir hatten beispielsweise den Fall in Rottenburg-Stuttgart nach einem interreligiösen Projekt zwischen Muslimen und Katholikinnen und Katholiken, dass Angriffe von rechts bis hin zu Morddrohungen für einzelne Mitarbeitende aus dem BDKJ gefolgt sind, sodass eine Mitarbeiterin des BDKJ dort über 2 Wochen unter Polizeischutz sogar war. Und dann brauchen wir eben so mobile Beratungsstellen, die dann auch eine gute Opferberatung machen, weil das Leben nach so einer Androhung oder einem Übergriff einfach wieder in geordnete Bahnen zu bekommen, ist nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ein Plädoyer für eine werteorientierte und demokratiestärkende Jugendarbeit. Das war Lisi Meyer, die Bundesvorsitzende beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen.
Wie umgehen mit Hassrede, fragen wir heute Abend in Theologik. Hate Speech kommt nicht von ungefähr. Sie funktioniert nur dann, wenn bereits Gruppen aufgrund von Hautfarbe, Sexualität, ethnischem Hintergrund oder Religion diskriminiert werden. Populisten und populistische Gruppierungen wissen diesen Umstand zu nutzen, verstärken ihn zunächst sprachlich. Nicht selten folgen der Hassrede auch Taten. Wie soll die Mehrheitsgesellschaft es aber mit Populismus halten und den problematischen Positionen, die hierzulande gegenwärtig die AfD vertritt, Diese Fragen stellen sich auch die Kirchen. Spitzenvertreter der evangelischen wie katholischen Kirche haben sich in der Flüchtlingsthematik klar hinter den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestellt. In vielen Kirchengemeinden engagieren sich Menschen für die Integration der Geflüchteten. Genauso sind in den Pfarreien und Gemeinden aber auch Anhänger der AfD vertreten. Das führt inzwischen vielerorts zu Konflikten und Diskussionen. Wie sollten Christen umgehen mit Menschen, die keinen Widerspruch sehen zwischen Glauben und Populismus? Und wie stehen die Kirchen zu AfD-Leuten in den eigenen Reihen? Antje Dechert mit Hintergründen.
Ich habe davor gewarnt, dass man grundsätzlich Menschen ausschließt, nur weil sie Mitglied der AfD sind,
sagt der evangelische Landesbischof von Berlin-Brandenburg Markus Dröge. Andererseits ist er der Meinung, Christen haben in der AfD nichts zu suchen, denn die Positionen der Partei seien, obwohl sich die AfD gerne christlich gibt, eigentlich ziemlich unchristlich.
Ich sag mal, in den Seligpreisungen steht, dass wir uns für den Frieden einzusetzen hätten. Wie kann ich das damit verbinden, dass ich ganze Menschengruppen herabwürdige? Die christliche Botschaft gilt allen Menschen weltweit. Wie kann ich dann nationalistisch denken und mich gegenüber anderen Völkern abgrenzen wollen? Der barmherzige Samariter ist das Beispiel dafür, dass die Nächstenliebe im christlichen Sinne Grenzen überschreitet. Er war immerhin ein Ausländer, der als leuchtende das Beispiel von Jesus dargestellt wird. All dies sind Dinge, wo deutlich wird, dass die AfD kein christliches Menschenbild hat. Es gibt auch kein christliches Menschenbild in ihrem Programm. Und deswegen müssen wir als Kirche uns da auch scharf gegen abgrenzen.
Abgrenzen, aber nicht ausgrenzen. Das ist der Drahtseilakt, den die evangelische wie katholische Kirche im Umgang mit der AfD vollführen müssen.
Ja, wir müssen ja grundsätzlich unterscheiden zwischen der Person, die wir respektieren, von unserem Menschenbild her. Glauben wir ja, dass jeder Mensch ein Abbild Gottes ist und deshalb Würde hat und auch zu würdigen ist. Und zwischen dem, was er inhaltlich vertritt. Und ich kann scharf ablehnen, was ein Mensch inhaltlich vertritt und auch argumentativ dafür mich einsetzen, dass er eine andere Meinung übernimmt. Ja, also richtig in den Diskurs gehen, ihn trotzdem aber als Person würdig behandeln.
Einerseits also klare Kante zeigen gegen populistische Positionen, die die rote Linie hin zur Menschenfeindlichkeit überschreiten. Andererseits gesprächsbereit bleiben gegenüber Menschen, die mit der AfD sympathisieren. Und das sind nicht wenige. Laut einer Befragung der Forschungsgruppe Wahlen sollen 11% der evangelischen Christen und 9% der Katholiken bei der letzten Bundestagswahl für die Rechtspopulisten gestimmt haben. Auf der anderen Seite gibt es gerade in den Kirchengemeinden ein besonders großes Engagement für Geflüchtete und den Dialog mit Muslimen. Die gesellschaftliche Spaltung rund um die Themen Migration und Islam, sie spiegelt sich längst auch in vielen Kirchengemeinden wider.
Es gibt eine Pfarrei, in der eine so starke AfD-VertreterInnenschaft oder Rechtspopulismus-Vertreter sind, dass der Pfarrer sehr massiv angegangen wird, dass er selbst in seiner Predigt unterbrochen und gestört wird.
Ein besonders drastischer Fall aus dem Bistum Magdeburg in Sachsen-Anhalt, von dem Susanne Brandes berichtet. Für die katholische Erwachsenenbildung im Bistum leitet sie das Projekt Kompetent für Demokratie. Das will einerseits Menschen stärken, die sich im Bistum gegen rechte Ausgrenzung engagieren. Die Bildungsangebote sollen andererseits aber auch die Menschen in den Kirchen erreichen, die populistische Thesen teilen.
Dass man eben wirklich über Begegnung, über Beziehung, aber auch über die Initiierung von Erfahrung versucht, einfach andere Perspektiven aufzumachen. Wir machen häufig zum Beispiel auch Exkursionen nach Berlin, um einfach mal zu schauen. Also wir haben in Sachsen-Anhalt nicht so ein stark vielfältiges Leben, diese Perspektive zu zeigen. Mensch, Vielfalt kann gelingen und es kann bereichern. Das versuchen wir erfahrbar und spürbar zu machen.
In Sachsen-Anhalt ist die AfD nach der CDU zweitstärkste Fraktion im Landtag. Mit ihren Vorbehalten gegenüber Islam und Migration punktet die Partei also gerade dort bei den Wählern, wo im bundesweiten Vergleich der Anteil von Geflüchteten und Muslimen an der übrigen Bevölkerung eher gering ist. Susanne Brandes wundert das nicht.
Ich glaube, dass die beiden Aspekte tatsächlich zusammenhängen. Also ich glaube, dass es viel einfacher ist, etwas oder jemanden zu hassen, den ich nicht kenne. Und Vorurteile gegenüber Menschen zu haben, denen ich noch nie begegnet bin. Denn ich muss das ja gar nicht abgleichen mit der Wahrheit. Also unsere Wahrnehmung in Bildungsveranstaltungen ist, wenn wir eine gut vorbereitete Begegnung organisieren, dann verändern sich auf einmal Wahrnehmungen, es verändern sich Bilder, es differenziert sich aus. Es ist natürlich nicht alles sofort gelöst, aber man merkt, dass Gedanken in Bewegung kommen und Vorurteile anfangen, zumindest so ein bisschen angezweifelt zu werden auch.
Menschen bei ihren Ängsten abholen und ihre Vorurteile gegenüber Fremden und anderen Religionen durch Aufklärung entkräften. So will die katholische Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt Populismus und Menschenfeindlichkeit entgegentreten. Im konkreten Umgang mit der AfD zieht der katholische Verband jedoch eine klare Grenze.
In Sachsen-Anhalt ist es ganz eindeutig, dass die Funktionsträger und Trägerinnen der AfD hier wirklich Angst und Hass verbreiten. Also wir sehen das Agieren im Landtag, was ganz gezielt versucht, die Zivilgesellschaft hier zu spalten und zu attackieren. Und wir haben deswegen für uns entschieden, dass wir nicht mit den Funktionsträgerinnen arbeiten wollen. Also wir möchten ihnen kein Forum bieten, wir holen sie uns nicht auf Podien oder so.
Für einen ähnlichen Abgrenzungsbeschluss gegenüber der AfD hat sich Anfang des Jahres auch der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ausgesprochen. Das oberste katholische Laiengremium, so sein Vorschlag, solle gemeinsam mit den deutschen Bischöfen offiziell Stellung beziehen gegen die fremdenfeindlichen Töne der AfD. Zum Katholikentag in Münster im Mai dieses Jahres war deren kirchenpolitischer Sprecher Volker Münz dennoch geladen. Da alle Bundesfraktionen traditionell auf dem Katholikentag vertreten seien, könne man die AfD nicht ausladen, hieß es. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat wiederholt betont, viele Positionen der AfD seien nicht mit der katholischen Soziallehre vereinbar. Was aber heißt das im Umgang mit kirchlichen Mitarbeitern, die der AfD nahestehen oder Parteimitglieder sind?
Ich muss mich natürlich auch meinem Arbeitgeber gegenüber loyal verhalten. Also wenn ich jetzt anfange, Positionen zu vertreten, die der Kirche zuwiderlaufen, dann kann ich auf der Ebene natürlich Konflikte bekommen.
Es gelte da also im Einzelfall zu entscheiden, so das Credo innerhalb der katholischen Kirche. Und auch der evangelische Landesbischof von Berlin-Brandenburg, Markus Dröge, meint, AfD-Mitglieder im kirchlichen Dienst per se zu entlassen, sei der falsche Weg. Auch juristisch sei das kaum möglich, schließlich sei die AfD ja eine demokratisch wählbare Partei. Aber es gäbe da eine rote Linie, und wenn die von Kirchenmitarbeitern überschritten werde, dann müsse das Konsequenzen haben.
Sobald jemand sich öffentlich menschenfeindlich äußert und das bedeutet, eine bestimmte Gruppe von Menschen herabzuwürdigen, seien es die Muslime, seien es die Flüchtlinge, in dem Moment kann ich jemanden von einem kirchlichen Amt und muss ihn auch von einem kirchlichen Amt ausschließen. Sodass wir natürlich genau hinschauen, wenn jemand die AfD vertritt, wie er sich öffentlich äußert. Wenn er sich gar von der Kanzel menschenfeindlich äußert, muss sofort eingegriffen werden.
Sag, wie hältst du's mit populistischen Positionen? Antje Dechert hat bei Kirchenmachern nachgefragt.
My favorite stranger is the author. Wisdom gives pride to black and commanded. Every dollar's gonna get its star. My favorite stranger is the author. You saw the sea with your rational eyes, and you forgot how to sing a lullaby. You forgot how to sing a lullaby. And how to love without fear.
Jesper Munk aus München mit Stranger in Theologik hier auf Bayern 2. Eva Ehrlich weiß aus eigener Erfahrung, wie Hassrede im Netz funktioniert und welche Ängste damit verbunden sind, auch wenn die Bezeichnung Hate Speech damals noch nicht existiert hat. Eva Ehrlich ist sozusagen seit der ersten Stunde des WWW mit dabei. Seit 1995 verantwortet die Münchner Jüdin die größte jüdische Online-Plattform im deutschsprachigen Raum, Hagalil. Barbara Weiß hat mit Eva Ehrlich über Hass und Antisemitismus gesprochen.
Angefangen hat alles mit dem Mord an Yitzhak Rabin, dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger, wegen seiner Verdienste im Friedensprozess in Nahost. Das war im November 1995. Als Eva Ehrlich und ihr Mann davon erfahren haben, beide waren sie begeisterte Anhänger der Friedensbewegung, waren sie unter Schock.
Dann haben wir Rechner angemacht und haben im Internet geguckt und haben überhaupt nichts gefunden, weder zur Friedensbewegung noch irgendwelche Gebete, nichts zu Judentum. Nur ganz komische Nazi-Seiten, die Judentum angeblich erklärt haben.
Angefangen hat das jüdische Ehepaar dann vor mehr als 20 Jahren, als das Internet noch in den Windeln war, mit einer kleinen Homepage. Ein paar Informationen zur Friedensbewegung, ein paar Gebete. Damit ging es los. Daraufhin bekam sie eine Unmenge Mails.
Kennt ihr bitte mehr und mehr und mehr? Und wir haben dann die Seite gefüttert und es wurde immer mehr und mehr.
Auf den Seiten von hagalil.com, jüdisches Leben online, versuchen sie seitdem, das Judentum aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu erklären und in unterschiedlichen Kontexten darzustellen. Aktuelle Nachrichten und Kommentare, genauso wie Hintergrundinformationen zur Religion und Kultur. Inzwischen hat die Adresse 35.000 Leser wöchentlich auf der ganzen Welt. Viele Schüler, Lehrer, Interessierte. Eva Ehrlich, die seit 1969 in München lebt und in Prag geboren ist, macht auch Führungen in der Synagoge und will auch gerne in Zukunft in Schulen gehen. Denn sie ist der Überzeugung, Information und besonders der persönliche Kontakt sind das beste Mittel gegen Vorurteile und Antisemitismus.
Ich habe bei einer Veranstaltung erlebt, dass das so zwei, die waren ungefähr 14, zwei Mädchen getuschelt, sie haben mich angeschaut und haben gesagt, ui, die schaut ja genauso aus wie meine Mama. Also diese Vorstellung, wie Juden aussehen, dass wir keine Hörner haben, keine krumme Nase, dass wir ganz normal aussehen, das haben viele nicht.
Nach dem Tod von Eva Ehrlichs Mann bestückt jetzt die Tochter, promovierte Historikerin, von Tel Aviv aus die Seite. Dank moderner Kommunikationstechnik ist eine Redaktionskonferenz zwischen Tochter und Mutter kein Problem. Inzwischen haben sich auf Hagalil Inhalte auf Hunderttausenden von Seiten angesammelt. Jeden Tag kommt Neues hinzu. So viel über das Judentum. Rechte Seiten können da nicht mithalten.
Mit dieser Fülle an Inhalten ist es uns gelungen, die eigentlich aus den Suchmaschinen zu verdrängen. Und deswegen liebten sie uns auch sehr. Es gab Zeiten, wo auf diesen Nazi-Seiten ein Foto von meinem Mann war mit so einem Wanted. Es waren sehr viele Hassmails mit Beschimpfungen, mit Bedrohungen. Einem ist es sogar gelungen, irgendwie an die Telefonnummer zu kommen. Und dann war hier ein Anruf, wo ich auf dem Anrufbeantworter, pass auf, du Jude, heute nehme ich Gas. Da habe ich echt richtig Schreck gekriegt. Es hat aufgehört.
Eva Ehrlich glaubt, dass Menschen, die judenfeindlich eingestellt sind, sich heute eher in Facebook und Twitter austoben, wo sie Gleichgesinnte treffen. Trotzdem, antisemitische Seiten gibt es nach wie vor.
Wir haben ein Meldeformular seit 1998 in Hagalil, wo die Leser Seiten melden können, die sie finden, mit Inhalten zu Volksverhetzung oder so. Wir schauen uns das an, wenn wir glauben, das ist irgendwas, dann leiten wir das auch an die entsprechenden LKAs weiter.
Unter den Artikeln, die fast alle ehrenamtlich geschrieben werden, hat Eva Ehrlich inzwischen die Kommentarfunktion geschlossen. Hagalil hat einfach nicht die Ressourcen, alles zu kontrollieren und üble Sachen rauszulöschen, wie sie sagt. Wenn jemand in Facebook antisemitische Äußerungen schreibt, wird er gelöscht und gesperrt. Man müsse sich schon schützen. Trotzdem, auch nach mehr als 20 Jahren, sagt sie,
gerade jetzt weiter. Ich merke es nur, dass das irgendwie salonfähig geworden ist, über Israel und über Juden negativ zu sprechen. Also in Publikationen, in Zeitungen. Also persönlich bin ich noch nie hier angegriffen. Aber vielleicht lebe ich auf einer Insel der Glückseligkeit. Ich weiß es nicht.
Eva Ehrlich will sich keine Angst einjagen lassen. Antisemitismus soll auch weiterhin nur ein Thema unter vielen sein auf ihrer Website. Finanziert wird das Projekt hauptsächlich durch die Leser selbst, die spenden. Staatliche Unterstützung, weder von Deutschland noch von Israel, hat Hagalil noch nie bekommen, außer einem kleinen Beitrag vom Zentralrat der Juden. Hagalil versteht sich als unabhängig in politischer wie religiöser Hinsicht.
Es läuft es, dann wird es auch weiterlaufen.
Eva Ehrlich ist inzwischen 70 Jahre alt und immer noch engagiert und unermüdlich.
Hagalil, Barbara Weiß, hat die größte deutschsprachige jüdische Online-Plattform vorgestellt. Und nach Divides, der Gruppe Courtyard Hounds, geht es um das Schicksal von Kindern, die ihren Alltag in evangelischen Heimen bis in die 1960er Jahren mit Folter vergleichen.
We've been dividing everything we have built between us. We spend our days together and nights we spend alone. Dressers full of love notes and a waltz around the kitchen table. It's all you'll have left me when you go. So stay.
Kopf, Herz, Tisch heißt der Dokumentarfilm, den die Hessische Landeskirche heute in Frankfurt vorgestellt hat. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat den Film bei Filmemacherin Sonja Töpfer in Auftrag gegeben. Töpfer sollte Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, die über ihre Erfahrungen in evangelischen Kinderheimen der Nachkriegszeit erzählen. Dem Dokumentarfilm liegt eine sechsjährige Aufarbeitung der oft unmenschlichen Erziehungsmethoden zugrunde, die bis in die 1960er Jahre auch in kirchlichen Heimen an der Tagesordnung standen. Sonja Töpfer fokussiert sich in ihrem Film auf das nordhessische Diakoniezentrum Hefata und ihre Recherchen stellen alles bisher Geahnte in den Schatten.
An das Jugendamt Bremen. Thomas Hasper wurde am 01.09.59 in die hiesige nervenklinische Station für Kinder und Jugendliche aufgenommen. Wir empfehlen nach Abschluss der klinischen Behandlung eine Verlegung in eine Pflegestation für schwachsinnige und reifungsgestörte Kinder.
Es war ein verheerendes Urteil, das über das damals 5-jährige Heimkind Thomas Hasper gefällt wurde. Geschrieben haben es die Ärzte im Haus Zoa, einer der Spezialeinrichtungen der diakonischen Anstalten Hefata im nordhessischen Dreisa. Dorthin vermittelte ihn das Bremer Jugendamt, das von Geburt an für ihn zuständig war, erklärt Thomas Hasper.
Mein Vater war Amerikaner, Besatzungsmitglied, und meine Mutter war dort Housekeeperin. Und zu dritt mit der Ehefrau meines Vaters wohnten die in Bremen irgendwo. Im Grunde hätte ich gar nicht existieren dürfen. Und deswegen hat man mich direkt abgegeben. Und dann haben die händeringend gesucht, wer nimmt so ein Kind auf, weil ich ja unhaltbar war. Und da hat Hefer dann gesagt, okay, wir haben ja das Equipment, um solche Kinder ruhig zu stellen.
Solche Kinder, wie etwa Thomas Hasper mit einer linksseitigen Spastik, wegen der er seinen linken Arm nicht richtig bewegen kann. Zu Buche schlugen aber auch die anderen Diagnosen, auf deren Grundlage ihn die Hefata-Ärzte in der Neurologie haben wollten.
Die Diagnosen waren vernichtend. Schwachsinnig im Sinne einer Debilität, autistisch, linksseitig behindert, Hydrocephalus internus, also Wasserkopf. Also alles Schlechte der Welt wurde mir angedichtet, um zu rechtfertigen, jawohl, das Kind ist zu Recht bei uns, für den Kostenträger.
Und das war das Jugendamt. Von dort bekam auch Heinz Norbert Schäfer die Nachricht, dass er 1956 nach Hefata musste, nachdem er bereits lange in anderen Kinderheimen gewesen war. Mit 11 Jahren kam er schließlich auch zuerst in die Neurologie.
Weil ich auch schon einen gewissen Egoismus durchgesetzt habe im Kinderheim, um zu überleben. Das ist nun mal so, man muss oben schwimmen, sonst geht man ganz unter. Das war der Anlass, dass man mich gleich in Zoa Neurologie aufgenommen hat. Und ich weiß von anderen Kindern, die nicht optimal angepasstes Verhalten zeigten, wo man glaubt, das hat medizinische Hintergründe. Die wurden auch alle zur Beobachtung in Zoa in den ersten Monaten aufgenommen.
Zur Beobachtung. Was das bedeutete, bekam Heinz Norbert Schäfer bald zu spüren.
Ich habe wegen meiner Renitenz Beruhigungstabletten schlucken müssen, damit ich gefügt werde und mitarbeite, wie die anderen auch. Was blieb mir übrig? Ich wäre entweder eingesperrt worden, ans Bett gefesselt, hätte Kaltwasserbad bekommen. Ja, das waren die medizinischen Hilfsmaßnahmen. Die wurden auch als Strafe missbraucht und zur Erziehung missbraucht.
Verwahrung statt Nächstenliebe. Und das ausgerechnet unter dem Banner der Kirche. Weil Hefertat deutschlandweit kein Einzelfall war, entschuldigte sich die EKD bereits 2011 in Person ihres damaligen Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider dafür, dass, so wörtlich, die Atmosphäre in evangelischen Heimen oft nicht vom Geist christlicher Liebe geprägt war. Die EKD beteiligte sich auch an einem Fonds, den die Bundesregierung für Entschädigungszahlungen an ehemalige Heimkinder auflegte. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, kurz EKHN, wollte es dabei nicht belassen. Vor 6 Jahren begann sie, die Vergangenheit ihrer Kinderheime aufzuarbeiten. Kirchenpräsident Volker Jung erklärt, worauf es dabei ankam.
Wichtig war für uns hinzuschauen. Wir sind es den Menschen schuldig, die bis heute unter den Folgen dieser Erziehung leiden, Dinge aufzudecken, die aus heutiger Sicht ganz furchtbar sind.
Dafür gab die EKHN unter anderem einen Film in Auftrag, in dem Opfer selbst zu Wort kommen sollten. Die Wiesbadener Filmemacherin Sonja Töpfer erhielt den Zuschlag und fokussierte sich auf Hefata, obwohl die diakonische Einrichtung nicht im Kirchengebiet der EKHN liegt. Töpfer fand Belege, dass der ehemalige Nazi-Arzt Willi Enke, leitender Neurologe im Haus Zoa, schmerzhafte Gehirnuntersuchungen an den Kindern durchführte, um deren Verhaltensauffälligkeiten zu erforschen. Mutmaßlich auch bei Thomas Hasper.
Ich war ein Idealkandidat genau für dieses Thema. Ich war körperbehindert in Anführungsstrichen. Ich hatte keine Wurzeln. Ich war neurologisch auffällig. Wenn man das zusammenzieht, dann bin ich der ideale Kandidat für, warum ist das so? Und das kriegen wir nur raus mit der Enzephalographie.
Enzephalographie. Bis in die 60er Jahre hinein war das eine gängige, wenn auch schmerzhafte Untersuchungsmethode, sagt der pensionierte Neurologe Rudolf Jansen. Zuletzt war er Chefarzt in der Neuroklinik Nordwest bei Frankfurt am Main und hat die Methodik in seinen ersten Jahren als Arzt noch miterlebt. Er erklärt, was sich dahinter verbirgt.
Eine Untersuchung des Gehirns mit dem Kontrastmittel Luft und damals die einzige Methode, mit der man das gesamte Gehirn in seiner Größe, Form zur Abbildung bringen konnte. Also man hat 20 bis 40 Milliliter Nervenwasser entnommen und dann hat man die Luft eingepumpt. Und die Entnahme von Nervenwasser, wenn man das vom Rücken her macht, also eine sogenannte lumbale Füllung macht, ist natürlich durchaus schmerzhaft.
Deshalb wurde die Methode nur im Härtefall angewandt, etwa wenn der dringende Verdacht auf einen Hirntumor bestand, sagt Rudolf Jansen.
Es war eine Methode, die nur nach sorgfältiger Abwägung zugelassen war, also die man einigermaßen verantworten konnte als Arzt, aber natürlich nicht bei Gesunden. Bei Gesunden, das Gehirn sich damit mal anzugucken, dem hätte ich persönlich nie zugestanden.
Dass Willi Enke aber genau das gemacht hat, legen nun die Recherchen von Sonja Töpfer nahe. Sie fand in seinen Veröffentlichungen Indizien, dass der einstige Nazi-Arzt in Hefata versuchsweise beweisen wollte, dass Verhaltensauffälligkeiten von Kindern einen Grund im Gehirn haben. Dafür wurde Enke von den Kindern auch gefürchtet, erinnert sich Heinz Norbert Schäfer. Auch er musste bei ihm antreten.
Gefürchtet haben wir ihn alle, weil es war ja der Satz bekannt, wenn du nicht brav bist, dann kommst du zu Professor Enke in die Enze. Den Satz habe ich nie vergessen. Und dann musste ich natürlich auch oben auf dem Tisch untersucht werden, musste mich nach vorne beugen. Und dann wurde was an meinem Rücken manipuliert und hatte extrem starke Schmerzen. Und meine Beine, die sind bald explodiert, die konnte ich überhaupt nicht mehr kontrollieren. So heftig waren die Schmerzen. Das hatte ich nie vergessen, aber ich wusste es erst jetzt im Zusammenhang zu bringen.
Eben durch die Recherchen von Sonja Töpfer, die einen Stein ins Rollen gebracht hat. Denn nun hat Hefata seine Akten an den Gießener Medizinhistoriker Volker Rölke übergeben, der Licht ins Dunkel bringen soll. Mike Dietrich Gippert, Vorstandssprecher der Hefata-Diakonie, war bei der heutigen Filmpremiere in Frankfurt und konnte einen ersten Zwischenbericht vorstellen. Stimmt es, dass Willi Enke Kinder als Versuchskaninchen missbraucht hat, wie es in den Medien zu lesen war?
Der Zwischenbericht sagt sehr deutlich, dass es einen Anteil von Heimkindern gegeben hat, die von Professor Enke aus offensichtlichem Forschungsinteresse untersucht worden sind. Wenn Sie das als Versuchskaninchen bezeichnen wollen, finde ich den Begriff schwierig, weil er die Opfer in ein schräges Licht rückt.
Für Heferthal ist das eine bittere Überraschung. Nicht aber die Tatsache, dass Willi Enke einst skrupellose Nazi-Diagnostiken durchgeführt hatte. War er der richtige Mann, dem die Diakonie Kinder anvertrauen konnte? Damals herrschte akuter Fachkräftemangel, sagt Dietrich Gebhardt. Und?
Die Tatsache, dass er durch die Entnazifizierungsbehörden durchgelaufen war, hat dazu geführt, wir brauchen jemanden, der hat eine Vergangenheit, die ist aber durch die Behörden aufgearbeitet und abgehakt worden. Wir suchen, wir finden und wir nehmen ihn dann auch. Was uns überrascht hat im Hinblick auf Enke, ist die Tatsache, dass er offensichtlich ein aus unserer Sicht heute unethisches Forschungsinteresse gehabt hat. Und wir sind, was diese Ergebnisse angeht, erschüttert, betroffen und können nichts anderes tun, als um Entschuldigung bitten.
Mit dem Beitrag von Simon Berninger verabschiedet sich das Team von Theologik und wünscht Ihnen weiterhin einen guten Abend. Hier mit Bayern 2 am Mikrofon war Karin Wendlinger.
You put a smile on my face, a spring in my step. If I have a problem, you make me forget. It's such a beautiful thing, and you are the reason why. I'm walking around, having a ball. Get out of my way, I'm 10 feet tall. I'm up in the clouds, scraping the sky. Baby, you're the reason why. I love the way that you move, the glint in your eye. You rattle my cage, make me feel so alive. It's such a beautiful thing, and you are the reason why. I'm walking around, having a ball. Get out of my way, I'm 10 feet tall. I'm up in the clouds, scraping the sky. Baby, you're the reason why.
Du bist so wunderschön und der Grund, warum es sich lohnt zu leben, denken sich in diesen Tagen viele Fußballfans. Und so gehört heute Abend auch das letzte Wort einem solchen. Herbert Mayer kommt aus Poing im Osten von München und ist Präsident des Fußballvereins Poinger Löwen. Der Rentner brennt für den Fußball und verpasst kein Spiel seines Vereins 1860 München, den er mit seinen Fangesängen anfeuert. In Stationen am Mittwoch im BR-Fernsehen um 19 Uhr dreht sich die ganze Sendung um Fußball. Natürlich erst im Anschluss an das Deutschlandspiel gegen Südkorea. Herbert Mayer und die Poinger Löwen sind mit ihren Fangesängen mit dabei. Zunächst aber hier in Theologik.
Was glaubst du?
Spontan an Gott. Spontan, ja, an Gott. Ich bin Katholik, ganz einfach. Jesus Christus, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist.
Was liebst du?
Gleichzeitig Frau, Kinder. Familie ist das Wichtigste, dass die gesund sind. Und dann Löwen, klar.
Was hoffst du?
Ich hoffe jetzt speziell auf das Fußball, was wir gesehen haben, dass wir ein bisschen besser spielen und dass wir noch weiterkommen, dass wir miteinander Spaß haben. Zur Krise, was in Deutschland im Moment abläuft, glaube ich, wird es sehr wichtig, dass der Fußball da ein bisschen was rausreißt. Bin ich guter Zuversicht.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Was mache ich? Was gibt's zum Frühstück? Ja, was gibt's zum Frühstück?